Freue mich immer noch auf diese Predigt. In Johannes 21, 1 bis 19 gibt es die Frage, liebst du mich? Und das fragt Jesus Petrus. Und wir werden uns angucken, was das sozusagen bedeutet, was es auch für uns bedeuten kann. Ich lese die ersten Verse, noch nicht den ganzen Text, sondern ab Vers 1. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen, ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm, wir kommen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer. Aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, es ist der Herr, da gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen. Und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und Fisch darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg herauf und zog das Netz an Land, voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen, kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, es ist der Herr. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen, desgleichen auch den Fisch. Das ist nur das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Erstmal nur so weit. Wir sehen, in dem, was hier geschieht, wird das Leben von Petrus wiedergespiegelt. Es geht um ihn. Das ist eine Bühne, die sozusagen von Jesus sorgsam präpariert war. Und Petrus erlebt das dann und er merkt zuerst nicht, dass es um ihn geht. Aber nach und nach wird das dann deutlich. Und zwar die Details in diesem Text sind sorgfältig platziert. Zum Beispiel, das ist ein zweiter wunderbarer Fischzug. Wir haben vorhin in der Schriftlesung Lukas 5 gehabt. Und wenn man sich überlegt, was ist das für ein Erlebnis für Petrus gewesen? Das war seine Berufung in den vollzeitigen Dienst. Herr, geh von mir weg. Ich bin ein sündiger Mensch. Fürchte dich nicht. Von nun an wirst du Menschen fangen. Das ist das, was das Ergebnis war. Zu dem Zeitpunkt hat Simon, der Sohn des Jona, Jesus schon längst gekannt. Es geht zurück, wenn man Johannes 1 liest, dann merkt man, wie so viele andere war er erweckt worden durch Johannes den Täufer, den Propheten. Er hatte sich taufen lassen, er hatte Buße getan und er wartete jetzt auf das Himmelreich. Er wartete, letztlich wissen wir, auf den König des Himmelreiches, auf Jesus. Und dann musste ihn Jesus eigentlich nur einsammeln. Schon in Johannes 1 sagt er zu ihm, als der Bruder Andreas seinen Bruder Simon bringt, dass er Kephas heißen soll. Kephas ist aramäisch und heißt dasselbe wie Petros. Wir kennen ihn als Petrus, Fels. Seine Berufung war sozusagen schon bei der ersten Begegnung mit Jesus ausgemacht und dann war er unter den Jüngern, der allgemeinen Schar der Jünger, das waren Jahrhunderte, teilweise Tausende, die dann Jesus folgten oder ihn immer wieder aufsuchten und seine Predigten hörten. Und Lukas 5 bedeutet ein Wechsel. Er wechselte aus der großen Schar der Jünger zu jemandem, der eine Berufung hat. Fürchte dich nicht. Warum sagt Jesus zu ihm, fürchte dich nicht? Weil Petrus hat es nicht wirklich gewünscht. Als Petrus erschüttert von dem Wunder des Fischzugs, und das war ja genau auch auf ihn zugeschnitten, er war Fischer, er war der Fachmann, Jesus war es nicht. Und sie hatten die ganze Nacht gefangen, das wird sich hier wiederholen. Und man fischt im See von Galiläa, fischt man nachts. Wenn die Sonnenstrahlen stärker sind, der Tag kommt, dann gehen die Fische in Tiefen, wo du sie nicht mehr erreichst. Es gibt gewisse Zeiten, da kann man fischen, es gibt gewisse Zeiten, da kann man nicht fischen. Und das, was Jesus in Lukas 5 tut nach der langen Predigt, ich bitte die lange Predigt zu beachten. Und er hatte schon eine ganze Nacht durchgearbeitet. Der Mann war fertig. Der war bettreif. Das war Nachtschicht, das war Nachtdienst. Und dann sagt Jesus auch noch, dass er eben das Schiff jetzt da und dahin bringen soll, wo das Wasser tief ist und die Netze auswerfen sollen. Und alles in ihm, der Fischer in ihm, sträubt sich dagegen. Und als dann quasi wie beim Startschuss die Fische des Sees Genezareth in sein Netz stürmen, so dass es anfängt zu reißen, da war der Mann fertig. Das war die Begegnung mit Gott in einer Art und Weise, wie er sie noch nie erlebt hat. Herr, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Wir passen nicht zusammen. Es wird sich heute wiederholen in unserem Text, bei dem zweiten wunderbaren Fischzug. Aber das Ende ist wieder nicht, dass sie sich trennen. Als er ihm sagte, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch, da schrie sein Herz eigentlich, ich würde so gern bei dir bleiben. Ich würde so gern dein Jünger bleiben, aber wir passen nicht zusammen. Und dann hat er alles verlassen. Er hat das Fischereiunternehmen verlassen und er ist Jesus nachgefolgt. Nun gibt es manche Leute, die ihm vorwerfen, dass er wieder fischen gehen will. Ich gehöre nicht dazu. Ich finde das einfach unpassend, dass man ihm sowas vorwirft. Ich meine, er war Fischer und da war ein Schiff. Ich meine, wenn du nichts zu essen hast, soll er stehlen gehen? Das Naheliegendste von der Welt war, dass er das, was er kann, einsetzt, um die Fische zu fischen, ja. Und er hatte gleich ein Team dabei und da, unter anderem war da auch Johannes und Jakobus, das waren seine alten Mitarbeiter. Sie haben, in Lukas 5 steht, das waren seine Genossen. Das heißt, diese beiden Familien haben oft zusammengearbeitet. Zebedeus und Co. und Jonas, der Sohn des Simon und Andreas, sein Bruder, die waren oft ein Team. Wenn einer von beiden mehr gefangen hat und der Hilfe brauchte, dann reichte ein Handzeichen, ein Winken reichte aus und die waren zur Stelle. Und in diesem Fall waren die sogar schon mit im Boot. Das heißt, in Lukas 5 sind von den 7 Männern, die im Boot sind 3 dabei, die das schon mal erlebt hatten. Die hatten das Ganze schon mal erlebt, ja. Und es geht hier, nachdem Petrus Jesus verleugnet hat 3-mal, geht es nicht um seine persönliche Aussöhnung mit Jesus, das nicht. Er war einer der Ersten, die Jesus gesehen haben. Das war schon bereinigt. Aber die Frage ist natürlich, das eine ist, ihm wird vergeben, weil er gefallen ist, das andere ist, kann man den noch gebrauchen? Und wenn man ihn noch gebrauchen kann, in welcher Rolle? Es passiert ja auch unter uns, dass Menschen in Sünde fallen, auch gläubige Menschen in Sünde fallen. Manche fallen so auf die Nase, dass man sich die Frage stellt, kann man den überhaupt noch gebrauchen? Vor allen Dingen, wenn es um einen guten Job geht. Ich meine, Petrus, innerhalb der 12 Apostel, hat eine Führungsrolle. Ja, alle Apostellisten beginnen immer mit ihm. Ich meine, das wäre doch eine gute Gelegenheit gewesen, ihn zu degradieren. Da waren genug, die in den Startlöchern saßen. Jakobus und Johannes wollten sowieso die besten Plätze. Einer links, einer rechts von Jesus. Das war schon längst gesagt. Und die waren Verwandte. Ihre Mutter war die Schwester von Jesu Mutter. Ich meine, das passt zusammen. Das ist Vetternwirtschaft. Das ist ganz aktuell, Leute. Und deswegen, das, was hier geschieht, ist das, was man annehmen könnte, dass der Mann rausgeschmissen wird aus dem ganz großen Geschäft der Kirche Gottes, das passiert nicht. Und das musste geschehen, nicht unter vier Augen, wie die Begegnung von Jesus und Petrus am Tag der Auferstehung, sondern das musste geschehen unter Zeugen. Und da mussten Schlüsselpersonen mit drin sein in diesem Boot. Und die mussten mit drin sein, mit dabei sein bei dem Frühstück nachher. Und darum geht's hier. Es geht darum, dass Simon, der Sohn des Jona, nicht gefeuert wird, sondern dass er wieder eingesetzt wird in seinen Dienst mit der vollen Kraft der Berufung Gottes und mit der vollen Gnade Gottes. Das Kohlenfeuer, also die Berufung Dienst, das ist sozusagen die Wiederholung des Wunders, das ist da drin. Dann das Kohlenfeuer, das ist natürlich der Hammer, ja. Ich meine, das ist echt, ey. Die Leute sind hungrig, die haben die ganze Nacht gefangen. Natürlich ziehen die nachher dann die 153 Fische an Land und Petrus macht das und die haben gezählt, ne? 1, 2, 3, 70, 100, 120, 130, 140, 150, 151, 152, 153 solche Oschis, ja. Das haben die nie vergessen. Deswegen ist es im Text. Das war ungeheuer beeindruckend. Aber die Fische waren noch nicht fertig. Ich meine, die muss man dann sozusagen. Und Jesus hatte schon Frühstück gemacht. Und das Frühstück hatte er zubereitet auf einem Kohlenfeuer. Und das Wort gibt's zweimal. Das gibt's einmal hier und einmal dort, wo Simon, der Sohn des Jona, Jesus verleugnet hat und gesagt hat, den kenne ich nicht. Und einmal hat er sogar einen Fluch verhängt, entweder auf sich oder auf Jesus. Verflucht will ich sein, wenn ich den kenne. Also Gott möge mich bestrafen. Das kann man in jeder Intention sozusagen formulieren. Gott möge mich verfluchen, wenn ich ihn kenne. Und das ist sozusagen das Problem, das im Hintergrund steht. Und Jesus bereitet das vor, was jetzt hier passieren wird, in seinem seelsorglichen Gespräch, nicht unter vier Augen. Es ging um etwas völlig anderes. Es ging nicht darum, dass ihm vergeben wird. Das war schon geklärt. Aber es ging darum, kann man den noch gebrauchen? Und wenn ja, gibt's eine Bedingung? Gibt's irgendeine Bedingung dafür, dass man einen Mann, der so gescheitert ist und der so einen Mist gebaut hat, gibt's eine Bedingung dafür, dass man den noch einsetzen kann? Und Jesus macht Frühstück. Und jetzt sitzen nachher diese sieben Männer zusammen mit Jesus und frühstücken am Kohlenfeuer. Als Petrus ihn verleugnet hat, waren da auch mehrere Leute. Da war eine ganze Gruppe von Leuten da am Kohlenfeuer, weil es so eine kalte Nacht in jener Nacht. Und die hatten sich das Kohlenfeuer gemacht und hatten sich da näher besser natürlich. Also man stand dicht zusammen und die haben das alle mitgehört. Die Leugnungen haben sie mitgehört. Und jetzt waren die anderen sechs, auch wenn sie sich teilweise vielleicht das nicht gewünscht hätten, dass der Mann wieder eingesetzt wird, sie hören es mit und Johannes schreibt es auf in seinem Evangelium und damit schließt sein Evangelium. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist ein Vers, wo man kann sagen, der fasst gut zusammen, was das Johannes-Evangelium beinhaltet. Es ist die große Liebe Gottes, aber es endet nicht mit der großen Liebe Gottes. Es endet mit der Frage, hast du mich lieb. In Kapitel 13, wo die Passion im engeren Sinne beginnt, in Vers 1 folgende, da wird gesagt, die Überschrift, die Passion im Johannesevangelium ist, wie er die Seinen geliebt hatte, so liebte er sie bis ans Ende. Und das bedeutet auch so viel wie bis zur Vollendung, bis zum letzten Atemzug, aber auch im Sinne von, mehr kannst du nicht lieben. Niemand hat größere Liebe, denn die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Das ist die Überschrift über die Passion von Kapitel 13 bis 21. Aber hier kommt die Frage nach dir. Wie reagierst du auf diese Liebe Gottes, diese riesen, mega große Liebe Gottes und diese riesen Liebe Jesu zu dir? Hast du mich lieb? Und das Kohlenfeuer, ich sage jetzt nicht, dass es gemein, dass das Kohlenfeuer da ist, denn es ist ein Teil der Therapie. Und das Kohlenfeuer ist da und das Kohlenfeuer weist auf den Tiefpunkt von Simon, Sohn des Jona hin. Er war ein Mann, der Eifer hatte, er war ein Mann, der Gaben hatte, der Mann hatte Qualitäten, der Mann hatte Führungsqualitäten, aber an dem Punkt ist er gescheitert. Wenn sie dich alle verlassen, ich nicht. Ich bin bereit, mit dir in den Tod zu gehen, ins Gefängnis zu gehen. Und wir sehen hier das Kohlenfeuer. Und interessanterweise Fische und Brot auf dem Kohlenfeuer. Das ist genau Petrus. Das ist genau beides zusammen. Das ist Petrus. Das Kohlenfeuer, wie gesagt, das kommt aus der Passionsgeschichte, wo er am Kohlenfeuer steht und dann dreimal Jesus verleugnet. Und die Brote und Fische im Johannesevangelium gab es schon mal. Kapitel 6. Und in Kapitel 6, das ist oft so, die Wunder im Johannesevangelium sind Zeichen. Das heißt, das ist nicht nur ein beeindruckendes Wunder, das da geschehen ist, sondern da ist eine Predigt enthalten. Ich bin das Brot des Lebens. Das so erklärt Jesus die Speisung der 5000 mit den 5 Broten und 2 Fischen. Und die tauchen hier wieder auf. Und nach dieser Predigt, die Jesus dort gehalten hat, das war nämlich eine Krise. Die Volksmassen in Galiläa waren so begeistert von diesem Wunder, dass sie sich besprochen haben, um Jesus zu schnappen und mit Gewalt zum König zu machen. Das hätte einen Bürgerkrieg ausgelöst. Und Jesus geht, als er merkte, dass das sozusagen aufkocht, zieht er durch verschiedene Dinge die Notbremse. Das Erste, was er macht, seine galiläischen Jünger schnappt, er packt sie ins Boot, eine Parallele, nicht Johannes, aber eine Parallele, das kommt ja in allen 4 Evangelien vor, so wichtig ist dieses Wunder, tut sie ins Boot und sozusagen zwingt sie abzuhauen und wegzugehen aus dieser kritischen Situation. Er würde nachher zu ihnen stoßen durch das Wunder, dass er auf dem Wasser geht. Das andere ist, er entließ die Volksmengen und das andere ist, er ging ins Gebet, eine ganze Nacht. Das war wieder mal eine ganze Nacht des Gebets. Da merken wir, sogar Jesus hat selber gebraucht. Er musste Bilanz halten und er musste überlegen, ob er bereit ist, den Weg zu gehen, den der Vater für ihn hat, oder ob er bereit ist, den Weg zu gehen, den Satan hier durch eine Menge ihm vor die Augen legt, die genauso dasselbe ist wie bei der Versuchung, fall nieder vor mir und ich werde dir das alles geben, die ganze Gewalt über die ganze Erde. Geht er den Weg Gottes des Vaters und stirbt am Kreuz für die Sünde der Welt, oder würde er mit Schwertgewalt die Welt erobern? Das waren die 2 Möglichkeiten vor Jesus. Und er entscheidet sich wieder in der Nacht des Gebets und er predigt die Predigt. Und diese Predigt war so unangemessen, die war so daneben, dass eine Bewegung von 5000 plus Männern, da waren noch Frauen und Kinder anwesend, ihn verlassen hat. Das war eine so anstößige Rede und das war auch Absicht, das war Teil der Notbremse. Und er hat es so geredet, ich bin das Brot des Lebens, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch. Und der Kernpunkt dieser Predigt ist, dass er sterben wird. Er wird sterben, das haben sie natürlich nicht begriffen. Und die Leute haben gesagt, das ist eine harte Rede, sowas kann man gar nicht anhören. Und in Johannes 6 steht dann drin, von da an verließen viele seine Jünger ihn. Stellt euch vor, ihr hättet nicht so und so viele Mitglieder wie jetzt, sondern ihr wärt eine großartige Mega-Gemeinde in Norddeutschland. Und ihr hättet 5000 Mitglieder. Und dann hält der Pastor, der Senior Pastor, eine Predigt. Und im nächsten Gottesdienst, am nächsten Sonntag, sind 15 Leute. Was würde der Kassierer sagen? Das war doch völlig daneben. Und dann stellt sich Jesus vor die Jünger und sagt, wollt ihr auch gehen? Die haben es alle mitgekriegt, das war eine Massenabwanderung. Diese Krise, dass sie ihn zum König machen wollten und dass er sich einsam vor Gott für den Weg des Kreuzes entscheidet, das löst eine Massenabwanderung an. Und Jesus war innerlich frei, sie gehen zu lassen, inklusive Petrus. Und dann kommt der Augenblick des Petrus. Das war die große Stunde des Petrus. Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist der Heilige Gottes. Das ist das Petrus-Bekenntnis im Johannesevangelium, in der Version des Johannesevangeliums. Das ist ein Höhepunkt seines Dienstes und beides zusammen, das ist Petrus. Der Leugner und der Bekenner und der Beharrende. Wohin sollen wir gehen? Ich bleib bei dir. Und wenn ich sterben muss und wenn ich ins Gefängnis, ich bleib bei dir. Und beides ist derselbe Mann. Beides ist Petrus. Er hat das Potenzial, total zu scheitern. Und er hat das Potenzial, einer der größten Missionare aller Zeiten zu werden. Einer der größten Diener Gottes aller Zeiten. Was macht den Unterschied? Und das ist unser Thema heute. All das zusammen, das ist Petrus. Und all das zusammen, sozusagen, dieses Frühstück mit 6 Zeugen und Petrus und Jesus am Kohlenfeuer, das ist genau das. Und das Leben wird hier zusammengefasst von Petrus im Geschehen und es gibt eine entscheidende Frage, die jetzt entscheiden wird, wird der Mann gefeuert oder wird der Mann mit dem Feuer des Heiligen Geistes erfüllt, sodass Tausende und Tausende und Tausende durch diesen Mann direkt und später die Jünger der Jünger der Jünger der Jünger bis zu uns heute, dass es weitergeht zu einer riesigen Mega-Bewegung einer weltweiten Kirche, die unter anderem auch auf dem Fundamentgestein dieses Apostels aufgebaut ist, neben den anderen, Epheser 2. Wir hatten das Gemeindeseminar Offenbarung. Der Name Simon Petrus oder irgendeine Form von seinem Namen ist auch auf der Mauer des himmlischen Jerusalems. Der Mann ist verewigt. Er wurde nicht gefeuert. Aber es gab sozusagen eine Frage in dem Zusammenhang. Und Jesus bereitet es alles vor und es wird deutlich, Jesus hat extra gewartet, was die Gruppenerscheinung betrifft, also nicht vor Einzelnen. Das war die dritte Gruppenerscheinung. Also am ersten Tag war das vor den 12 minus Judas minus Thomas. 8 Tage später war das die 11 jetzt inklusive Thomas und das ist das dritte Mal. Das heißt, sogar der Zeitpunkt ist platziert. Jesus hat ihn wochenlang sozusagen in Anführungsstrichen zappeln lassen. Petrus wusste, mir ist vergeben, aber er wusste nicht, welche Rolle habe ich in Zukunft. Und er nennt ihn Simon des Johannes Sohn. Ich lese jetzt den Text, ich hatte ja innegehalten und ich lese jetzt den Rest. Und da haben wir Folgendes. Da sie nun das Mahl gehalten hatten, ab Vers 15, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als mich diese haben? Auch das ist cool. Das ist so cool wie nur was. So hat er sich immer eingeschätzt. Wenn sie alle dich verlassen, ich nicht. Und das ist praktisch zerbrochen und das ist vorbei. Er wird das gleich noch merken. Und er nennt ihn nicht Petrus. Er nennt ihn Simon, Sohn des Johannes. Es geht zurück auf Kapitel 1. Bevor er den Würdenamen Kephas Petros bekommen hat. Es beginnt sozusagen in der Anrede bei der Stunde Null. Und Jesus fragt ihn, hast du mich lieber als diese? Liebst du mich mehr als mich diese lieb haben? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Den Vergleich lässt er in der Antwort weg. Es ist auch vernünftig. Aber es war natürlich eine Provokation von Jesus. Eine Provokation sozusagen. Auch das ist schon ein Stück Seelsorge. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Ich weise darauf hin, dass er dreimal fragt und er kriegt jedes Mal die Bestätigung der Aufgabe. Auch bei der ersten Frage sagt er schon. Das heißt, manche von uns erleben das, dass sie scheitern. Manche von uns erleben das, dass sie großen Eifer haben und dann irgendwann in ihrem christlichen Leben hauen sie fürchterlich daneben. Die Frage ist, was denken wir, wie Jesus handelt und wie Gott ist? Und es wird die Stimmen geben, die sagen, so einen Typen könnt ihr nicht gebrauchen. Ich meine, was ist das? Worum geht es dir eigentlich? Er sagte ihm, weide meine Lämmer. Wem gehört die Lämmer? Ihm. Er ist der Hirte. Wie kannst du, Herr Jesus, als guter Hirte, deine Lämmer einem Mann anvertrauen, der möglicherweise nicht richtig aufpasst, dass der Wolf kommt und sie frisst? Ich meine, was soll das?
stirbst am Kreuz für alle deine Lämmer und alle deine Schafe und all diese Leute und du riskierst, dass sie zur Hölle fahren?
Spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Manche Leute, so wie am Anfang Petrus vorgeworfen wird, der hätte gar nicht fischen gehen dürfen, stimme dem nicht zu. Manche Leute sagen, hier werden verschiedene Worte von Liebe gebraucht bei den drei Fragen und das eine sei sozusagen nur die Freundesliebe und das andere die Agape-Liebe, die große göttliche Liebe. Auch das teile ich nicht. Das sind einfach Synonyme. Auch wir im Deutschen haben verschiedene Worte für Liebe. Wir können sagen, ich hab dich lieb. Wir können sagen, ich hab dich gern. In dem Zusammenhang ist das Synonym. Das bedeutet dasselbe. Auch die Worte, die hier gebraucht werden, die Freundesliebe ist nicht weniger als die andere Liebe, weil der Herr Jesus sagt ja zum Beispiel, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Also da geht es um Freundesliebe und das ist die größte Liebe. Warum? Die wird nicht ab, das hängt nicht am Wort, am Verbum, das gebraucht wird. Das hängt sozusagen am Zusammenhang. Und wenn einer einen anderen so liebt, dass er für ihn stirbt, dass er in der Praxis sein Leben wichtiger achtet als sein eigenes Leben, dann du kannst das nicht toppen. Und deswegen auch hier geht es nicht darum, dass Jesus wechselt, das ist einfach nur wegen der Schönheit der Sprache, dass man auch mal ein anderes Wort gebraucht, aber immer dasselbe meint. Und der Wechsel der Worte bringt nicht den Inhalt, sondern die Zahl der Fragen. Dreimal fragt er ihn: hast du mich lieb? Einmal mit dem Vergleich, der fällt dann weg, auch schon in der Antwort. Und jetzt geht nur noch um Jesus und Petrus. Oder um Jesus und den Sohn, Simon, den Sohn des Johannes. Aber beim dritten Mal zerbricht etwas in Simon, dem Sohn des Johannes. Zerbricht etwas in ihm. Weil, stellt euch vor, da ist jetzt ein Ehepaar und die sitzen und die warten aufs Kaffee trinken und dann sagt die Frau, die den Kaffee gemacht hat vielleicht, sagt, der Kaffee ist fertig. Oder der Mann fragt vielleicht ungeduldig, ist der Kaffee endlich fertig? Ja, der Kaffee ist fertig. Und dann fragt er wieder, ist er fertig? Ja, er ist fertig. Ist der Kaffee fertig? Ja, der Kaffee ist fertig und alles steht auf dem Tisch. Ja, die Frage ist hier, Warum sollte Jesus dreimal fragen, hast du mich lieb, ja? Und beim dritten Mal, die Frage ist ja, wir wissen, es hört dann auf beim dritten Mal, die Frage, die Petrus wahrscheinlich sich gestellt hat, gilt mein Wort nichts mehr? Glaubt Jesus mir nicht mehr, was ich sage? Und jetzt ist die Frage, wie soll er antworten? Wie soll er diese Frage beantworten, wenn Jesus ihm nicht glaubt? Wie kann ich diese Frage, hast du mich lieb, so beantworten, dass er mir das abnimmt? Und er formuliert es dann so. Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe, spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Da ist eine Parallele in Johannes sehr hilfreich. Wenn man sich die anguckt, dann versteht man sozusagen, was hier abläuft. Das ist 1. Johannes 3, Vers 19 bis 20. Ich lese das mal. Da heißt es: Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und können vor ihm unser Herz überzeugen, dass wenn uns unser Herz verdammt, Gott größer ist als unser Herz und erkennt alle Dinge. Ich lese das nochmal. Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und können vor ihm unser Herz überzeugen, dass wenn uns unser Herz verdammt, Gott größer ist als unser Herz und er kennt alle Dinge. Ich bin dankbar für das Lied vorhin. Im Text kam das vor. Wenn uns unser Herz verdammt. Stell dir das mal vor. Stell dir das mal vor, das bist du. Du hast dich vor langer Zeit bekehrt. Hast dich auch taufen lassen. Und du lebst. Und du lebst und du fällst auf die Nase und machst das verkehrt und jenes verkehrt. Und irgendwann stellst du die Frage, bin ich eigentlich ein echter Christ? Warum hänge ich hier fest? Warum mache ich das immer wieder? Und dann fängt dein Herz an, dich zu verdammen. So ein Christ ist hier angesprochen. Einer, der echt Christ ist, aber der darunter leidet, dass er es nicht beweisen kann. Der darunter leidet, dass er sozusagen, er ist nicht das Licht der Welt, jedenfalls nicht gefühlt. Er ist nicht das Salz der Erde. Er ist einer, der gescheitert ist und der immer wieder scheitert. Und da sagt Johannes, daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und können vor ihm unser Herz überzeugen, dass wenn uns unser Herz verdammt, Gott größer ist als unser Herz und erkennt alle Dinge. Auf dem Hintergrund dieses Textes lese ich nochmal die Antwort von Petrus. Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Petrus war schachmatt. Er konnte aus seinem Leben nicht beweisen, dass diese Frage auf die Antwort, die Antwort auf die Frage ein kräftiges Ja ist. Er hatte noch nichts in der Hand. Das, was er in der Hand hatte, war das Gegenteil. Den kenne ich nicht. Und jetzt stellt er sich nicht auf die Stärke seiner ethischen Qualitäten. Er stellt sich nicht auf sein eigenes Herz. Er weiß eigentlich, dass sein Herz ihn verdammen müsste. Und jetzt, du weißt es, Herr. Du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und dann bekräftigt Jesus das dritte Mal, und damit ist das Thema vom Tisch für immer. Dann bekräftigt Jesus das dritte Mal und sagt zu ihm, weide meine Schafe. Ich sag's mal mit meinen Worten, was das bedeutet. Ich bin für sie gestorben, Kapitel 10. Ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stalle. Und er weiß, dass die Bewegung eine weltweite Bewegung wird. Da werden Millionen und Millionen sein. Da werden unzählige viele sein. Für uns unzählbar viele Menschen. Und ich traue dir zu, Simon, Sohn des Jona, dass du diese Schafe zum Ziel führst. Ich traue dir zu, dass du durch meine Gnade erreichen wirst, wofür ich dich geschaffen und berufen habe. Und ich beauftrage dich neu. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wird das unterstrichen. Als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tode er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Das ist direkt zurück, Kapitel 13. Nach der Fußwaschung, als das Thema drauf ist, auch mit der Verleugnung und so, du kannst mir diesmal nicht folgen, du wirst es aber hernach tun. Das wusste Jesus auch dort schon. Jesus hat visionär gesehen und er weiß genau, er spricht dir, wenn du älter wirst, und das ist wörtlich, wenn du ein Greis sein wirst. Er weiß sogar das Lebensalter, in dem er sterben wird. Bis dahin ist er öfters in Lebensgefahr, aber er kommt nie um. Aber als er alt ist, gibt es die Verfolgung unter Nero und dort stirbt er einen grausamen, einen fürchterlichen Tod. Und er will eigentlich nicht hin. Er will nicht an das Kreuz. Und er will nicht dorthin geführt werden und er will nicht gekreuzigt werden. Aber Jesus sagt ihm, folge mir nach. Und er wird folgen. Das, was er aus eigener Kraft nicht konnte und warum er aus Furcht vor dem Tod Jesus verleugnet hat, das wird sich nicht wiederholen. Und Jesus weiß es. Und das ist das Großartige, dass ein Mensch, der das Potenzial zum totalen Scheitern hatte, durch die Gnade Gottes verwandelt wird und zu einem Fels, wirklich Leute, zu einem Fels wird, wo Tausende unter grausamsten Umständen gestorben sind. Hatten sie einen Führer, auf den sie gucken konnten, einen Mitleitenden der Gemeinde, der weltweiten Gemeinde, der stand und der nicht weglief. Und der gegangen ist, obwohl er es nicht wollte, wie Jesus in Gethsemane, der wollte eigentlich auch nicht. Aber weil es der Wille Gottes des Vaters war, hat er es gemacht und ist am Kreuz für uns gestorben. Und so hat Simon, der Sohn des Jona, alias Petros, Gott verherrlicht. Wir kennen hier Jesus, lernen wir hier kennen in diesem Text. Er setzt Petrus voll in seine Aufgabe ein und er weiß, er wird es schaffen. Es geht hier um eine Gnade, die Jesus hat. Johannes 1 steht ja, von seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Und diese Gnade hat kein Ende, Leute. Der Gerechte fällt 7-mal und steht wieder auf. Und das 7 ist hier symbolisch für, wir fallen fürchterlich oft hin. Und warum stehen wir auf? Weil er uns wieder aufhebt und hinstellt. Es geht um eine Gnade, die verwandelt. Jesus will natürlich nicht, dass wir immer die Scheiterleute sind, die scheitern und immer den Mist bauen, sondern er will, dass die Schafe und jedes Einzelne sicher ans Ziel kommen. Er will, dass die berufenen Hirten echte Hirten sind, gute Hirten sind und dass sie das machen. Und wenn sie Verluste haben und wenn sie ihr Leben einbüßen müssen, dass sie die Schafe so sehr lieben, dass sie bereit sind, wirklich ins Gefängnis oder in den Tod zu gehen in der Verfolgung. Aber das kriegt Jesus hin, Leute. Die Schlüssel von Matthäus 16, wenn ich mir die Apostelgeschichte angucke, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und Judäa, in Samarien und bis ans Ende der Erde. Ist euch das aufgefallen, dass bei jedem dieser drei Schritte immer Petrus dabei war? Philippus hat zwar Samaria erreicht, aber die hatten den Geist Gottes nicht. Und dann kamen Petrus und Johannes und haben für sie gebetet und sie empfingen den Geist Gottes. Wer hat Petrus auserwählt, um Cornelius und die Heiden zu erreichen? Das war Gott. Merkt, die Schlüssel des Himmelreiches sind nicht nur für Petrus, Kapitel 16 Matthäus, sie sind auch für uns, Kapitel 18. Da ist dieselbe Vollmacht bei den Zweien oder Dreien, die im Namen Jesu versammelt sind und sich einig werden im Gebet, wofür sie bitten, das wird ihnen widerfahren. Ihr werdet binden können. Was sie auf Erden bindet, wird im Himmel gebunden sein und was sie auf Erden lösen wird, wird im Himmel gebunden. Das geht nicht nur um Petrus hier, aber er war wichtig. Er war wichtig. Und Leute, ich bin begeistert von Jesus. Menschen, die fürchterlich scheitern, werden nicht auf den Müllhaufen der Geschichte geschmissen. Wenn sie ihn lieben, hat er die Macht und die Kraft, sie voll wiederherzustellen. Amen.